Genau. Und daher werde ich gleich mit der Predigt durchstarten an der Stelle, bevor wir dann in den Abendmahls- und Lobpreis-Style, den wir hier miteinander verknüpfen, hineingehen. Joel zeigt euch hier eine Aussage, eine Kernaussage aus unter anderem Johannesevangelium. Es ist vollbracht. Drei Worte, die Jesus am Kreuz von Golgatha gesprochen hat, kurz bevor er gestorben ist. Kurz bevor er seinen Geist übergeben hat, so wie Luther das mal beschreibt und ihn gegeben hat. Und ungemein megamäßig gehaltvoll, glaube ich, und ihr denke ich und hoffe ich auch. Und man kann sie ja mit unseren Worten gar nicht genügend wertschätzen und Jesus ehren für das, was er da gemacht hat. Und ich will versuchen, einmal mehr, in zwar am Abendmahlsgottesdienst, denn der ist prädestiniert dafür, dass wir diese Aussage zum einen mal wieder neu auf uns wirken lassen, gerade wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und vielleicht schon viele Abendmale erlebt hast, mit dabei warst, vielleicht sie mit selber gestaltet hast, dass du mal versuchst, heute Morgen diese drei Worte Jesu ganz frisch, ganz neu, ganz lebendig auf dich wirken zu lassen und vielleicht den ein oder anderen Inhalt ganz von einem anderen Blickwinkel her mal anschaust oder an alten Blickwinkel dir neu wieder groß, alter Blickwinkel dir neu wieder groß wird. Ich will uns das versuchen, wie gesagt, ein wenig nahe zu bringen, was diese drei Worte beinhalten, welche Bedeutung sie haben und vor allen Dingen auch, welche Auswirkungen sie haben können, wenn wir das annehmen, wenn wir das wollen, wenn wir das aktiv auch in unser Leben hereinholen. Dazu beleuchte ich mal drei zeitliche Bereiche. Der erste Bereich wird die Vergangenheit sein. Welche Auswirkung hat diese Aussage Jesu auf deine und meine Vergangenheit? Welche Auswirkung möchte Jesus, dass es hat? Ja? Wie wirkt sich diese Zusage, es ist ja eine Zusage, die er macht, auf unsere Vergangenheit aus, wenn wir sie denn ganz bewusst und persönlich, ganz aktiv angenommen haben. Matthäus 26, 28 sagt Jesus, ist uns ganz, ganz deutlich, was so der Kern dieser drei Worte ist. Da sagt er, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ihr Lieben, warum das so ist, dass Gott das so gemacht hat, dass Blut vergossen werden muss zur Vergebung von Sünde, schließt sich uns nicht gänzlich auf. Es gibt viele Theorien, viele Theologien und ein Stück weit erklärt uns die Bibel ein bisschen was dazu. Aber letztendlich hat Gott das in seiner Weisheit, in seinem göttlichen Ratschluss beschlossen, dass es so ist. Und da es so ist, sollten wir dankbar sein, dass es da einen gab, der sein Blut vergossen hat für uns. Denn sonst hätte unseres fließen müssen, Leute. Und es hätte niemals ausgereicht, um irgendeine Sünde irgendwie nur zuzudecken, gar auszulöschen. Aber das Blut Jesu konnte es. Und er ist gekommen und hat seines vergossen. Obwohl er der Einzige war, der als Mensch hier auch dann ohne Schuld, ohne Sünde gelebt hat. Ja? Das ist mein Blut des Bundes. Das ist auch eine wichtige Wahrheit. Wir stehen, wenn du Jesus persönlich angenommen hast, stehst du in einem Bund mit Gott. Bist ein Bündnis eingegangen. Und einem Bund, heute sagt man vielleicht einen Vertrag, wird vielleicht besser, ist uns geläufiger. Und oft ist es so, zur damaligen Zeit war es so, ihr müsst euch immer wieder mal versuchen, in diese Zeit ein wenig hinein zu versetzen, wie das damals war, wo die oft ja nicht so in Städte gelebt haben, die Gesetzgebung nicht so war wie heute, die Regierungen nicht so super doll funktioniert haben. Da hat oft mal ein Schwacher versucht, sich einen Starken zu suchen als Bündnispartner, als Vertragspartner und wollte partizipieren von denen seiner Stärke, von denen seinen Ressourcen. Und Jesus sagt, du darfst mit mir in einen Bund eingehen, wenn du willst. Er hat alle Ressourcen, er hat alle Kraft, alle Macht, alle Vollmacht im Himmel und auch auf der Erde. Und wir kommen und haben in letzter Instanz gar nichts zu bringen, was irgendwie an Ewigkeitswert hat. Und er sagt, wenn du möchtest, gebe ich dir alles, was ich habe. Und du brauchst gar nichts mitzubringen, du brauchst nur Ja zu sagen zu mir. Diesen Bund, in diesem Bund darfst du stehen. Und du darfst frei werden von jeglicher Sünde und Schuld, die seit Adam hier mit seiner Frau Eva Gott ungehorsam war, zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Diese Erbsünde, könnte man sagen, ist ein Begriff. Ja, diese Sünde hat sich wie ein Virus zu allen Menschen hindurch bewegt, überall. Und egal, wo ein Mensch geboren wird und wo er aufwächst, irgendwann hält die Sünde Einzug in sein Leben. Du musst einem kleinen Kind nicht beibringen zu lügen, das kann's wie von selbst irgendwann, wenn es alt genug wird. Wie von selbst kann es Böses tun. Das ist wie ein Virus, das ist Sünde, ihr Leben. Und Jesus sagt, davon kannst du frei werden. Jeder Mensch kann frei werden davon. Diese wichtige Lehre von der Vergebung von Sünde und Schuld, das zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden. Paulus belehrt die Geschwister in Ephesus auch mal darüber. Er sagt in Epheser 1, 7, in ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Schätzt du das noch wert, dass dir deine Sünden vergeben sind? Weißt du, was das für Auswirkungen hat für Zeit und Ewigkeit, wenn du das angenommen hast? Ihr Lieben, die Menschen, die Jesus nicht kennen, marschieren schnurstracks in die ewige Verlorenheit, in die Hölle, sagt die Bibel. Ewig getrennt von Gott, in einem See aus Feuer, nennt die Bibel Hölle. Keine Gelegenheit mehr umzukehren, keine Gelegenheit mehr mit Jesus irgendwie in Kontakt zu kommen, mit Gott irgendwie mal zu reden, nicht mal mehr ein Gedanke über Gott wird da sein, ihr Lieben. Das ist Hölle. Ja? Manchmal sagt man ja, das ist wie Hölle, aber alles, was wir hier als Hölle bezeichnen, ist harmlos gegen das, was da kommen wird, Leute. Apostelgeschichte 10, 43, von diesem, wieder von Jesus, bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Leute, das war Gott von Anfang an so wichtig nach dem Sündenfall, nachdem die zwei hier ungehorsam waren. 1. Mose 3, 15 ist die erste Verheißung auf diese Erlösung hin schon. Und dann zieht sich das durch die ganze Bibel. Man nennt das Heilsplan. Den findest du fast in jedem Buch der Bibel irgendwo aufleuchten. Manchmal nur indirekt. Ja? Gott hat geplant, die Menschen, die hier in Ungehorsam gegangen sind, wieder freizusetzen und in Verbindung mit ihnen zu bringen. Und wenn du das erlebt, erfahren hast, hast du die wichtigste Entscheidung in deinem Leben schon getroffen. Du gehörst zu diesen allen, die an ihn glauben und Vergebung der Sünden empfangen haben. Du bist ein befreites Gotteskind. Es gibt nichts Wichtigeres. Es gibt keine wichtigere Entscheidung im Leben zu treffen für jeden Menschen, der hier auf dieser Kugel lebt, gelebt hat oder noch leben wird. Denn daran entscheidet sich die Zeit und Ewigkeit, wo du das verbringen wirst. Diese Zeitspanne hier, die wir hier sind, diese 70, 80 oder ein paar Jährchen mehr oder auch weniger, das ist ein Mini-Bruchteil. Ich weiß, unser Gehirn funktioniert nur diese dreidimensional. Aber Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Und Leute, und dann geht's los. Dann hört das nicht mehr auf, ist zeitlich nicht zu beschreiben. Die Ewigkeit ist ewig. Und du kannst hier entscheiden, wo du die zubringen wirst. Entweder ewig getrennt von Gott oder ewig mit Gott. An dem Ort, wo er sagt, er ist so schön, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Alles, was hier wunderschön ist, was du schon erlebt hast, was du gesehen hast, und diese Welt hat Schönes zu bieten. Unzweifelhaft, ganz klar, es gibt so schöne Orte. Es gibt so schöne Momente im Leben. Hat jeder von uns doch schon erfahren, so Schönes im Zwischenmenschlichen. Schöne emotionale Dinge. Aber das ist ein Dreck, sagt Paulus sogar, wenn ich nur Christus habe, wenn ich nur ihn habe und die Ewigkeit mit ihm verbringen darf. Das ist alles hier ein Abklatsch, Leute, was wir hier leben. Und dieses Leben hier hat auch viele Herausforderungen, oder? Ist nicht alles schön? Ist nicht alles heierbobeier? Ja? Wir haben so viel, wo wir uns durchkämpfen müssen, durchbeißen müssen. Diese Welt liegt im Argen. Die Bibel hat sowas von Recht. Und es gibt sich eine Katastrophe ja fast der Nächsten die Hand momentan, oder? Ich mag schon gar keine Nachrichten mehr gucken, weil da kommt nichts Schönes. Es kommt nichts Schönes mehr. Und es ist so wichtig, dass wir auch einen Blick dafür wieder vielleicht neu bekommen, die Menschen, denen wir da draußen begegnen, der Kassiererin an der Kasse oder am Bankschalter oder auf dem Gehweg, die Jesus nicht kennen, die gehen verloren, Leute. Wir können es uns nicht leisten, uns irgendwo in Grabenkämpfen zu verlieren. Wir haben einen Auftrag hier zu erledigen. Salz und Licht zu sein, Botschafter an Christi Stadt. Ja? Den Menschen da draußen erzählen, hey Leute, da gibt's Jesus. Und er hat alles schon vollbracht, damit du ewig bei ihm leben kannst. Hast du das schon gehört? Es gibt so viele in unserem Land, die überhaupt keine Ahnung mehr haben. Von Gott, von Jesus. So viele. Da ist nicht nur der Osten betroffen. Der Westen ist nicht viel besser. Ihr Lieben. Wir dürfen das nicht vergessen, dürfen das Kreuz nicht vergessen. Und es ist so gut, dass wir Kreuze in unseren Kirchen haben. Und da gibt es auch Bestrebungen von Menschen in unserem Land, die das gerne weghaben möchten. Die dieses Sinnbild von Vergebung gerne weghaben möchten. Leute. Und wenn du und ich, wie wir mit Jesus unterwegs sind, an unsere Vergangenheit denken, dann müssen wir es ein Stück weit wie König David machen. Wisst ihr, was er gesagt hat? Was er sich auf die Fahnen geschrieben hat, was er sich vorgenommen hat für sein Leben, für seinen Alltag. Psalm 103, Verse 1 bis 4. Und da spricht er spricht ein Stück weit zu sich selber, und das muss man manchmal auch machen. Ja? Muss ich das selber sagen, weil man kann im Alltag wirklich schnell untergehen und sich in diesen Strudel von all den Verpflichtungen, wichtigen, nicht so wichtigen, selbst auferlegten und was es alles gibt, kann man untergehen, kann man regelrecht geistlich absaufen, sage ich mal, im negativen Sinne, und kann vergessen, dass ich mit Jesus unterwegs bin und was er alles Gutes schon getan hat in meinem Leben. Und er schreibt hier, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn. Und warum sagt er das zu sich selber? Er wiederholt es dann im Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht, was dein Gott alles schon in deinem Leben getan hat. Was Jesus alles schon für dich gemacht hat. Ja? Vergiss es nicht. Das Wichtigste ist, selbst wenn er weiter noch nichts für dich getan hätte, als dass er dir deine Sünde und Schuld vergeben hat, würde das ausreichen. Er müsste nichts mehr machen, müsste dir nichts mehr unterstützen, müsste noch nicht mal mehr mit dir reden. Das würde ausreichen, um dich in die Ewigkeit zu bringen. Bei ihm. Verstehen wir das? Das Wichtigste ist schon getan. Er unterstützt uns und macht uns und ist da bei uns. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Welt. Alles gut. Schön, richtig, wichtig, aber es wäre gar nicht nötig. Du musst nur angenommen haben, dass er dein Herr und König ist und dass er für dich auf Golgatha gestorben ist. Du musst wissen, dass deine Sünden vergeben sind. Du musst wissen, dass du heilst. Du musst Heilsgewissheit haben. Du musst wissen, wenn du hier deine Augen zumachst, egal wann, ob in 5 Minuten oder in 50 Jahren, ich mache sie bei Jesus wieder auf. Das muss sichergestellt sein. Wenn das nicht sichergestellt ist, dann kannst du dein Leben super hier leben, mit den höchsten moralischen Ansprüchen, kannst der liebste und netzte Junge und Mädel sein und gehst trotzdem an der Ewigkeit bei Jesus vorbei. Das musst du wissen und daraufhin musst du dein Leben aufbauen. Da außen herum musst du dein Leben gestalten. Ja? Wie ein Schlüsselbund, ich habe heute meinen nicht dabei, der liegt in meinem Sprinter. Aber ein Schlüsselbund ist ein schönes Sinnbild dafür. Und leider machen das auch etliche Christen falsch, glaube ich. Mein Schlüsselbund, er hat so ein Stahlseil. Und da hängen zig Schlüssel außen herum durch die beiden Gemeinden. Und so, ich glaube, da hängen so vielleicht 15, 20 Schlüssel außen herum an dem Ding. Kann man gar nicht mehr so richtig einstecken. Aber manche Christen gehen her und nehmen Jesus wie einen Schlüssel und hängen ihn damit außen hin. Gehört auch mit dazu. Und das ist krass falsch, wenn du das so machst. So Jesus auch als Teil deines Lebens. Er muss das Stahlseil sein, wo alles andere zusammenhält, wo alles andere letztendlich sich ranhängen darf oder auch nicht ranhängen darf. Er muss der sein, wo sagen, jawohl, hier machen wir auf, das kann man mit reinnehmen ins Leben. Oder das muss raus hier, das hat hier nichts bei uns verloren. Er muss der sein, der bestimmen darf, wo das Leben hingeht, welche Richtung es nimmt. Er muss der sein, der bestimmen darf, in welche Beziehungen du hinein darfst oder besser auch nicht. Er muss der sein, der sagen darf, was los ist und wo es entlang geht und wo du besser die Finger davon lässt. Jesus muss der Herr sein. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand von uns mal von Jesus, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, hören wird, dass er sagen muss, du bist der, der sagt, Herr, Herr. Ja, aber ich kenne dich gar nicht. Du hast gar nicht mit mir in Beziehung gelebt. Du hast doch überhaupt nicht gemacht, was ich dir gesagt habe. Du hast deine Pläne und Ziele verfolgt, nicht meine. Und da wird es viele geben, sagt Jesus. Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und dieses und jenes gemacht? Und Jesus wird sagen, das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass du in Beziehung mit mir gelebt hast. Dass du das, was ich dir persönlich gesagt habe, versucht hast umzusetzen in deinem Alter. Wer mich liebt, wird meine Worte halten, hat er gesagt. Sein Liebesbeweis Jesus gegenüber. David hat gesagt, der dir alle deine Sünden vergibt, das hat der schon kapiert. Der David hat es schon kapiert. Über 2000 Jahre bevor Jesus kam. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das durfte David schon erkennen und wir hoffentlich heute Morgen auch ganz neu. Der nächste zeitliche Abschnitt, die Gegenwart. Welche Auswirkung hat Jesu Aussage und Zusage auf deine und meine Gegenwart? Es gibt eine Aussage im Johannesevangelium, die bringt es für mich auf den Punkt. Ist wie gesagt schwierig, eigentlich eine unmögliche Aufgabe. Es ist vollbracht, diese drei Worte von Jesus gebührend zu erklären. Aber er selber hier in Johannes 10 bringt uns in der Bibel hier diese Aussage. Da sagt er in Johannes 10, Vers 9 bis 11, ich bin die Tür. Da müssen wir uns wieder ein Stück weit zurückversetzen. Er spricht ja hier von sich als Hirte. Es gibt so schöne Ich-Bin-Worte von Jesus. Macht mal vielleicht mal wieder Sinn, sich die zu Gemüte zu führen, mal rauszusuchen, was er alles von sich sagt, wer er ist, wer ich bin. Ja? Er vergleicht uns ja mit Schafen. Und er ist der Hirte. Und damals war es so, wenn die Hirten draußen auf dem Feld waren, tagsüber war das okay, da haben sie die Schafe im Blick gehabt und konnten aufpassen, hatten ihren großen Hirtenstab und haben, wenn es ja mal ein wildes Tier oder irgendwas gewagt hat, hinzukommen oder jemand ein Schaf rauben wollte, waren die Hirten zur Stelle. Aber nachts war das schwierig. Da gab es keine Straßenbeleuchtung und LED-Lampen und mal gucken, wo das Schaf da hinten 20 Meter weiter ist. Sondern sie haben große Gatter gebaut und über Nacht die Schafe da zusammengetrieben. Und das war dringend nötig. Es war brandgefährlich, nachts draußen zu sein, in der Wüste oder auf den Feldern. Wie gesagt, gab es da wilde Tiere. Es gab damals wie heute schon böse Menschen, wo gern mal ein Schaf geraubt haben. Ja, oder es irgendwie von der Herde entfernen wollten. wie auch immer geartet. Und Jesus hat gesagt, da gab es eine Tür in dieses Gatter hinein. Dieses Bild benutzt er jetzt. Er sagt, wenn du sicher sein willst, wenn du beschützt sein willst, wenn du an einen Ort kommen willst, wo ich dich versorgen kann, dann musst du durch die Tür. Und ich bin die Tür, sagt er. Es gibt keine andere Tür. Ich bin die Tür. Ja? Dann musst du zu mir kommen. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und weiterfinden. Er geht noch weiter. Er sagt, ich sperre dich nicht ein. Du darfst rein und rausgehen. Und ich werde mich darum kümmern, dass du frisches, grünes Gras findest, dass du das beste Wasser bekommst, das es gibt. Ich führe dich an Orte, wo du sicher bist und versorgt bist. Dieses Bild gebraucht er hier. Von diesem genialen Hirten, der das Beste für uns will. Ja? Der aber sagt, es gibt einen Rahmen, in dem du dich bewegen musst. Wenn du dich außerhalb von dem bewegst, wird's gefährlich. Es steckt uns kein Rahmen, um uns einzugrenzen, sondern um uns zu beschützen, ihr Lieben. All die Gebote, die Regeln, all das, was Jesus uns sagt, was gut und richtig und wichtig ist, gibt er uns, um uns zu beschützen, um seinen Segen in unser Leben hineinfließen lassen zu können. So ein Quatsch, wenn manche Menschen sagen, da wenn ich Christ werde, dann darf ich halt das nicht mehr und jenes nicht mehr und dieses nicht mehr. Das war schon vorher nicht mehr für dich gut. Ja, Jesus weiß es besser. Und außerdem sagt die Bibel sogar, letztendlich ist uns alles erlaubt, wenn wir meinen, das machen zu müssen. Aber er warnt auch, er sagt, ist nicht alles gut für dich, nicht alles ist nützlich. Lass dir besser von mir sagen, von dem, der dich gemacht hat, was gut und richtig ist für dein Leben. Er warnt auch, dass der Dieb nur kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Er sagt, da ist jemand, der hat einen riesen Hass auf mich und an mich kommt er aber nicht ran und bei euch probiert er es aber immer wieder. Der Teufel ist eine reale Person, ihr Lieben. Eine reale Person, der ein Drittel der Engel mit aus dem Himmel herausgerissen hat. Wir nennen sie heute Dämonen, gefallene Engel. Und die sind nur dazu da, um zu gucken, wo sind Christen, die ich irgendwie wegziehen kann. Aus der Gemeinde wegziehen kann, aus diesem Gatter rausholen kann, weil da draußen können sie euch dann schaden, ihr Lieben. Die Gemeinde Jesu ist der Platz, wo Jesus sagt, da will ich dich haben. Da bist du sicher. Komm rein zu mir. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und König David ergänzt das. Er sagt selber und hat es erkannt im Psalm 16, du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Leute, bei unserem Gott ist alles zu haben, was wir brauchen und noch viel mehr. Die Fülle, sagt er, ein gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß will ich geben. Er will dir nicht nur so viel geben, dass du gerade so überlebst, dass du gerade den Kopf über Wasser halten kannst. Er will dir so viel geben, dass du ein Segen bist für dein Umfeld. Dass die Menschen sehen, wer mit diesem Gott geht, mit diesem Jesus oder wie sie ihn erstmal nennen wollen, da ist was anders. Da ist ein Unterschied. Der geht durch schwierige Phasen, durch Druckphasen anders durch, wie ich das könnte. Und es braucht manchmal Druck, Leute. Ihr wisst ja, dass ich Kfz-ler bin, so von meinem Ursprung her. Und wer schon mal in ein Fahrzeug gesessen hat mit 4 platten Reifen, drucklos, was passiert da, wenn du da fahren willst? Oder? Luke, man kommt nicht weit. Die Reifen gehen kaputt, du kannst nicht anständig lenken. Es braucht einen gewissen Druck in den Reifen. Ja, der darf auch nicht zu groß sein, sonst platzt das Ding irgendwann. Aber ein gewisser Druck ist nötig, um sich mit dem Gefährt anständig zu bewegen und auch gut bremsen zu können. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild. Wir brauchen ein Stück weit ein bisschen Druck im Leben. Das ist nötig, damit wir uns gut bewegen können, damit wir in der Spur bleiben, Leute. Und Jesus weiß genau, wie viel Bar du brauchst, gerade in deinem Lebensabschnitt. Er weiß ganz genau, was nötig ist. Und er dosiert das ganz genau. Er sagt uns das und verspricht uns das, du pass auf, ich gebe nicht mehr Druck, als was du ertragen kannst. Ja? Wenn da außen auf dem Reifen draufsteht maximal 3,5 bar, dann jagt Jesus nicht 5 rein. Ja? Er kennt dich. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, wie du es brauchst. Manchmal muss man im unwegbaren Gelände den Reifendruck sogar wenig senken. Oder, Luke? Dann ist mehr Grip da. Er weiß es. Er weiß, wie damit umzugehen ist. Also vertrau doch Jesus, dass er alles richtig macht. Unsere Leute, unsere Verantwortung, und die kannst du niemandem delegieren. Ja, du kannst Menschen bitten, dass sie mit für dich beten, für Situationen, ist alles gut und richtig. Du kannst jemanden anrufen, der dir mal einen Rat gibt oder dir was erklärt, aber es bleibt und ist deine Verantwortung, eng an Jesus dran zu bleiben. Die kannst du nicht delegieren. Du musst selber das Wort Gottes lesen. Du musst selber beten. Du musst selber mit ihm reden. 1:1. Ja, und nicht erst, am besten nicht erst dann, wenn es schwierig wird. Üb dich da schon vorher. Ja, bleib in der Gemeinschaft der Heiligen. Ja, bleib dran. Bleib unter dem Schirm des Höchsten. Denn nur da wirst du nicht nass. Nur da bist du beschützt. Nah an Jesus bleiben. Jesus hat gesagt, und das hat die Leute damals schon aufgeregt, Johannes 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ja, die haben damals, das war für die ja fast schon Blasphemie, würde ich sagen, die haben gedacht, na was, jetzt soll ich ein Stück von Jesus abbeißen oder wie hat er das denn jetzt gemeint, haben das nicht verstanden. Die Theologen seiner Zeit haben das nicht verstanden. Ja. Jesus hat davon gesprochen, sich zu 100% auf ihn und seinen stellvertretenden Tod auf Golgatha zu verlassen. Das proklamieren wir auch in der Taufe. Deswegen ist es ihm auch wichtig. Die Taufe ist nicht heilsentscheidend. Die Glaubenstaufe, ja, ist nicht heilsentscheidend. Das muss vorher geschehen sein, dass ich mit Jesus connected bin. Wiedergeburt, neues Leben von ihm empfangen habe. Ja, aber dann sagt er, möchte ich, dass du dich taufen lässt. Ich habe das auch gemacht, Jesus hat es ganz bestimmt nicht nötig gehabt. Aber er wollte, dass wir das proklamieren in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein. Ich gehöre zu 100% zu Jesus. Nichts und niemand kann mich mehr von ihm trennen. Ich identifiziere mich zu 100% mit seinem Tod. Das hat er für mich gemacht. Und ich habe von ihm neues Leben bekommen, bin wieder auferstanden. Das passiert in der Taufe, symbolisch. Nichts anderes. Deswegen ist es ihm wichtig, dass die Welt sieht, hier ist einer, der stellt sich ganz zu Jesus. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Das passiert nicht heimlich. Das ist von Jesus nicht so geplant. Siehst du in der ganzen Bibel nirgends, dass die sich irgendwo im Keller versteckt haben und getauft haben. An öffentlichen Plätzen, wo viel Wasser war. Ja, haben die das gemacht. Er will das. Und er will auch, dass die unsichtbare Welt sieht, dass du zu ihm gehörst. Dass die von Anfang an wissen, hier ist einer, der macht keine halben Sachen. Der stellt sich ganz auf Jesus Seite. Der geht keine Kompromisse mehr ein. Der gehört ganz zu ihm. Hier müssen wir Obacht geben, wenn der kommt. Wenn du in einen Raum kommst und dein Leben geradlinig mit Leben lässt, dann stehen die Dämonen Obacht, in Obachtstellung. Hier ist einer, der gehört zu Jesus. Du machst einen Unterschied. Hier kommt einer, der bringt Licht hinein in die Situation. Ja? Das muss ich natürlich wissen. Ich muss meine Identität kennen in Christus. Ihr wisst, was ich immer sage. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ganze Sache mit Jesus. Nichts anderes macht Sinn. Johannes 15. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt, wenn ihr von mir getrennt seid, keine Frucht hervorbringen. Er ist der Weinstock. Ihr kennt das. Lest es gar nicht ganz. Aber er warnt, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er oder sie wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt, und jetzt kommt eine so Mega steile Zusage. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Ich finde das so krass, was er hier für eine Aussage macht, was er hier für eine Zusage macht. Wenn wir eng an Jesus sind, da steckt ein Geheimnis ein Stück weit auch drin. Eng an Jesus, mit ihm verbunden, heißt, ich höre von ihm, was dran ist und was nicht dran ist. Wo ich bitten kann und das dann auch in seinem Willen ist oder wo es besser ist, zu sagen, auch ehrlich zu sagen, du, ich glaube nicht, dass wir in die Richtung beten sollten. Jesus will das nicht. Da wird man uns so manche Fehlbitte ersparen, glaube ich, an der Stelle. Hier sensibler, enger an Jesus sein für das, was seine Wege mit uns und mit anderen, mit Situationen, mit was auch immer ist. Ja? Ich glaube, das frustriert so manchen von uns, wenn wir beten und bitten und es sich dann nicht erfüllt oder nicht so erfüllt. Das heißt nicht, dass manchmal und sogar sehr oft Prozesse laufen, man Dinge auch durchbeten, durchkämpfen muss im Gebet, das meine ich nicht. Sondern wirklich, wo ich weiß, ich glaube, ich habe kein inneres Go und man macht es dann trotzdem. Ja, bete dann trotzdem. Eure Bitte wird erfüllt werden. Ich wünsche mir das, Leute, dass diese drei Worte Jesu, es ist vollbracht, und die Zusagen, die damit einhergehen, dass sie sich in unseren Alltag mehr und mehr erfüllen, dass wir mehr und mehr von dem erleben, was Jesus uns versprochen hat. Dazu müssen wir, muss ich so nah wie möglich an Jesus und an sein Wort bleiben. Ich erinnere nochmal daran, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Es gibt keinen sichereren Ort als der Wille Gottes. Im Willen Gottes zu sein, in deinem Alltag, in dem, was du erkannt hast. Und da geht's nicht, dass du hinein interpretierst, was das Wort Gottes vielleicht meinen könnte und sollte. Das ist auch eine falsche Theologie, wenn wir meinen, ich möchte jetzt das und das und das tun und dann suche ich Bibelstellen, die hier hineinpassen. In meinen Weg, in meine Vorstellungen, in meinen Willen. Und leg das Wort Gottes da hinein und guck dann, wo passt das bei mir dran. Genau andersherum muss es sein. Wir müssen gucken, wo hat das Wort mir zu sagen, wo ich nicht passe, wo ich Veränderung brauche, wo ich Korrektur brauche. Ja, und wenn ich das erkenne, wäre es fatal und gefährlich, das zu überblättern und zu sagen, ja gut, das ist halt jetzt, will ich eigentlich nicht. Ja, möchte ich nicht. Kostet mich zu viel. Ja? Passt nicht in mein Lebensschema hinein. Passt nicht in meine Wünsche hinein. Das ist gefährlich, Leute, so mit dem Wort Gottes umzugehen. Bibel lesen kann gefährlich sein, das stimmt. Kann auch schmerzhaft werden, stimmt auch. Aber ist trotzdem das Beste, was du machen kannst, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Denn der Wille Gottes ist 1000-mal besser wie dein Wille, Wünsche und Pläne für dein Leben. Auf jeden Fall. Das ist so. Ich darf jetzt fast 30 Jahre mit Jesus gehen. Und überall, wo er mich korrigiert hat, war es immer gut. Hat mir nicht immer gefallen, ganz bestimmt nicht. Ja? Aber im Nachgang musste ich immer feststellen, war gut, war richtig. Und da, wo ich es noch nicht festgestellt habe, bin ich mir 1000-prozentig sicher, wenn ich mal bei ihm ankomme, muss ich ihm trotzdem recht geben, dass es gut war. Weil er immer recht hat. Weil er immer recht hat. Er macht keine Fehler, Leute. Er macht keinen. Hat noch nie einen gemacht mit irgendeinem Menschen. Macht mit mir keinen und mit dir auch nicht. Er ist unfehlbar. Er kennt deine Vergangenheit. Er kennt deine Gegenwart und er kennt deine Zukunft. Er macht keine Fehler. Wenn wir behaupten und glauben, dass unsere Zeit in seinen Händen steht, dann muss ich doch nehmen und muss sagen, Herr, hab keinen Grund, mich zu fürchten. Hab keinen Grund, mich abzusorgen. Weil ich lebe ja in dir, in deiner Hand. Du liebst mich bedingungslos. Jesus will, dass er und sein Wort in uns lebt. Das meint nicht unbedingt, dass wir Bibelverse auswendig lernen sollen. Das ist auch gut und richtig, ganz klar. Aber nicht gar nicht primär. Ja? Er will, dass sein Wort uns verändern darf, dass es uns korrigieren darf, dass es lebendig ist in unserem Leben. Er will, dass wir seinem Wort gehorsam sind, bedingungslos. Du musst es nicht erst verstanden haben. Du musst es nicht erst erklärt bekommen. Ganz simpel, wenn Jesus sagt, du sollst nicht lügen, oder? Dann sollst du nicht lügen. Nirgends. In keinem Bereich deines Lebens. Keine irgendwelche Ausreden, weil die anderen das ja auch und der Ehrliche, der Dumme und keine Ahnung. Nein. Hör auf zu lügen. Lüg dich nicht an, lüg andere nicht an. Egal um was es geht. Und so ist das an allen Stellen mit dem Wort Gottes. Und da darfst du stark sein an manchen Stellen, du darfst auch Schwächen haben, ist überhaupt kein Problem für ihn. Ganz im Gegenteil. Paulus hat mal festgestellt, wenn ich schwach bin, dann kann Jesus viel besser durch mich wirken, viel besser durch mich nach außen scheinen. Da, wo ich es vermeintlich in der Hand habe, da, wo ich alles gut drauf habe, wo ich das super kann, da sind wir eher in der Gefahr, das ohne Jesus, ohne Gott, ohne den Heiligen Geist zu machen. Da stehen wir in der Gefahr. Ja? Wenn ich super was kann, dann neige ich dazu, na Jesus, mach Pause, setz dich, ich mach mal. Ist doch so, oder? Da dann sich diese Abhängigkeit einzugestehen, das ist gar nicht so einfach. Zapfe dein göttliches Erbe an und bitte den Heiligen Geist, dir dabei zu helfen. Gestalte deine Gegenwart aus diesem Es ist vollbracht und der damit verbundenen göttlichen Fülle, die von Jesus her zu dir fließen will. Dritter und letzter Abschnitt, die Zukunft. Was beinhalten diese drei Worte für unsere Zukunft? Johannes 14, ab Vers 1. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die, wie ihr hoffentlich wisst, zigmal in der Bibel steht, mindestens für jeden Tag einmal. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und ja, wie gesagt, das ist doch, diese Zusage, diese Verheißung ist doch dringender nötig wie je zuvor, wenn man sich in dieser Welt mit offenen Augen bewegt. Es gibt so vieles mehr mittlerweile, was einen Angst macht, was einen Sorge bereiten will. Diese Welt hat so eine Dynamik bekommen an so vielen Stellen, wo selbst jüngere Menschen, meine Generation und noch drunter sagen, ich komme gar nicht mehr mit, wie schnell sich Sachen verändern. Wie schnell Sachen eine Wendung bekommen, wie schnell Werte sich verändern. Das hat so eine Schnelligkeit, so eine Dynamik bekommen, dass es schwierig ist, sich darauf einzustellen, sich umzustellen. Ja? Ob das im politischen Bereich ist oder anderen Bereichen, das alles, was jetzt mit Klima und so weiter auf uns zurollt, was uns da regelrecht überrollen will an vielen Stellen, das kann Angst machen. Und macht Angst. Und ich muss einen Gegenpol haben, wenn ich den nicht habe. Ich verstehe Menschen, die Jesus nicht haben, dass die wirklich Panik bekommen und Angst haben, was da auf sie zukommt. Oder sich in irgendeiner Form ablenken, betäuben, keine Ahnung, mehr denn je. Die psychosomatischen Krankheiten schnellen fast ungebremst nach oben, Leute. Versucht mal einen Termin bei einem Psychiater zu bekommen. Oder sonst irgendwo an einer Stelle, wo es um psychosomatische Sachen geht. Absolut, absolut schwierig. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ermutigte Jesus seine Jünger. Die, die an ihn glauben, ermutigt er. Er spricht nicht zu der Welt. Nicht zu den Menschen, die ihn nicht kennen an der Stelle. Er sagt, ich weiß, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Haltet euch an mir fest. Ich bringe euch ans Ziel. Ich bin der Anfänger und Vollender eures Glaubens. Ich bin der, an den ihr euch festhalten müsst. Ich bin der, an den ihr euch orientieren müsst. Ich bin der, der die Tür ist, der Hirte ist, der Weg ist. Alles ist Jesus letztendlich, was wir brauchen. Wir brauchen weiter nichts wie Jesus, oder? Ist so. In letzter Instanz wird sich das reduzieren auf die Beziehung mit Jesus. Spätestens auf dem Sterbebett reduziert sich das auf die Beziehung mit Jesus oder nicht. Allerspätestens da, besser schon vorher. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereitet ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Kennst du ihn? Kennst du den Weg? Ich hoffe, du kennst ihn. Und musst nicht nachhaken wie Thomas. Keine Ahnung, wo du hingehst, den Weg kenne ich auch nicht. Und dann sagt ja Jesus diese berühmten Worte, Johannes 14, Vers 6. Ich bin's. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Du brauchst nur mich. Thomas, Peter, Paul, Hans, Fritz, Gisela, keine Ahnung. Ja? Auch bitte sei nicht bestürzt und lass dich nicht von Ängsten lähmen. Guck nicht so viel Nachrichten, außer es treibt dich ins Gebet. Das wäre die einzige Motivation, die ich zulassen würde, wenn es dich ins Gebet treibt. Wenn nicht, lass es bleiben. Was machst du denn mit der Information? Die macht dir nur Angst. Oder hast du Angst, dass du irgendwo nicht mitreden kannst? Wäre auch eine falsche Motivation. Wenn es dich nicht ins Gebet treibt, lass es bleiben. Du musst nicht jeden Tag zweimal BR5 schauen oder hören oder sonst irgendwas. Oder Nachrichtzeitung aufblättern. Dann kannst du halt mal nicht mitreden, wenn die Nachbarn über irgendwas sich auslassen. Den nächsten Politiker durch den Kakao ziehen. Oder? Mach doch nichts. Solltest viel mehr informiert sein, was dein König Jesus vorhat an diesem Tag. Mit dir und mit den Nachbarn. Da solltest du informiert sein. Solltest aus dem Gespräch mit ihm rauskommen, wenn du den Menschen begegnest. Glaube, vertraue deinem allmächtigen Gott und seinem Sohn Jesus. Deine Wohnung ist bei Gott. Von Jesus persönlich vorbereitet. Das ist ein Baumensch, mache ich auch gern. Bau auch und bastel auch gerne ein bisschen. Da kann ich mich. Er ist ja Zimmermann gewesen. Das wird bestimmt mit viel Holz sein und schön und keine Ahnung. Edelste Hölzer, Hölzer, die es hier überhaupt nicht gibt, gibt es im Himmel, Leute. Lebendiges Holz kann ich mir vorstellen. Das kannst du bestimmt umstrukturieren, wenn es mal langweilig wird, wenn es sowas überhaupt im Himmel noch gibt. Glaube ich nicht. Und Jesus kommt wieder, um dich und mich zu sich zu holen. Ist das nicht krass? Jesus ist auf dem Weg hier auf dieser Erde. Er ist auf dem Weg hierher. Und er sagt, ich stehe vor der Tür. Das kann jederzeit sein, Leute. Ich weiß, auch ich bin Theologe und man interpretiert das ein oder andere und versucht sich zu erklären, das muss erst noch geschehen und Jesus und Israel, Zeige an der Uhr Gottes und so weiter. Aber wer weiß, ob wir das alles recht verstehen, was da so steht. Er kann kommen, wann er meint, dass die Zeit erfüllt ist. Und wir sollten vorbereitete Leute sein. Wir sind erwartete Leute, aber wir sollten vorbereitete Leute sein. Hier. Und uns freuen drauf. Maranatha, Herr, komm doch bitte bald. Komm doch bitte bald. Wann hast du das zuletzt gebetet? Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich sage, hey, ich hätte noch so viel zu tun, bitte warte noch ein bisschen. Oder? Geht mir manchmal so. Echt, bin ich ganz ehrlich. Ich würde gern das noch erleben und jenes noch sehen und das noch machen. Ist ja auch legitim. Aber es muss in meinem Herzen tief drinnen sein, Herr Maranatha. Komm bitte bald. Das muss tief in meinem Herzen sein. Und er weiß meine Wünsche und kennt mich und dich. Es ist vollbracht. Kannst du das neu oder ein Stück mehr erkennen, wie gehaltvoll diese Worte, diese drei Worte Jesus sind? Ich hätte noch zwei Bibelpassagen zum Abschluss. Und dann wollen wir das von Jesu befohlene Abendmahl feiern. Die erste Passage ist aus dem Trostbuch der Bibel. Kennt ihr das Trostbuch der Bibel? Die Offenbarung ist das Trostbuch schon der alten Kirche gewesen. Es ist kein Drohbuch, ein Trostbuch. Denn da können wir sehen, dass er alles im Griff hat, unter anderem an vielen anderen Stellen auch. Aber hier zeigt er uns, gibt einen Einblick ins Ende dieser Zeitalter dieser Welt. Und dass sich alles so erfüllen wird, wie er das gesagt hat. Und dass er uns zu sich holen wird. Deswegen Trost, auch in schwierigen Zeiten. Und dann darf Johannes hier am Ende in Kapitel 21 einen Blick in den Himmel richten. Er nimmt ihn da hinein und zeigt ihm all das, was schon fertig ist, Leute. Da er außerhalb von Raum und Zeit ist. Es ist fertig. Er könnte jederzeit die neue Stadt hier herunterholen. Ist alles fertig. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist auch krass. Diese Erde hier wird mit Feuer verbrennen. Die ist nicht für die Ewigkeit gedacht. Da kommt nochmal so ein tausendjähriges Reich, ja. Aber die wird mit Feuer verbrennen. Und er macht eine neue. Eine neue, auf der Gerechtigkeit wohnt. Und das ist für Gott ein Klacks. Er spricht aus dem Nichts. Und alles ist da, was er sich wünscht. Ist das nicht krass? Ich versetze mich manchmal hinein, so in die Schöpfungsgeschichte, versuche ich manchmal drüber nachzudenken. Und Gott spricht und auf einmal ist es da. Alles. Seht ihr, wie krass das ist, wie groß unser Gott ist? Ja, und das wird er nochmal machen. Eine neue Erde machen. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, und nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Und jetzt, das ist schon so begeisternd, und jetzt kommt noch eine Zusage für uns. Hinein in dieses menschliche Leid, durch das wir hier alle mehr oder weniger, manchmal mehr eben und manchmal weniger hindurch müssen. Aber wir müssen alle hindurch. Ja? Und dann sagt er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Das ist der letzte Feind, den er besiegen wird. Leute, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und ich will dahin, ihr Lieben. Ich will an diesen Ort. Ich will zu König Jesus, dahin, in diese Wohnung, die er mir vorbereitet hat. Ich will das erleben. Was kann es Schöneres geben, als das zu sehen und das zu erfahren, das zu erleben? Denn der auf dem Thron saß, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Und er forderte mich auf: Schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er: Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Jetzt sag mir noch einen, der das hört und ein Stück weit erkennen darf und sagt: Das will ich nicht. Bleib hier in meinem Sumpf. Das kann doch gar nicht sein. Oder? Wie verblendet muss ich sein? Wie blind muss ich sein? Wie verklebt? Kleben sich ja manche hier fest auf dieser Erde. Aber das ist mir manchmal auch, manchmal glaube ich auch geistlich, hier so festgeklebt, festgebappt, dass man das nicht sehen kann. So verblendet, oder? Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Er will dein Gott sein und du sollst sein Kind sein. Halleluja. Amen.